Danke. Ich möchte euch alle begrüßen. Gott hat heute schon geredet. Mein Wunsch ist, dass niemand, der heute hier ist, hier den Gottesdienst verlässt und nur sagt, oh, das war ein schöner Gottesdienst. Das wäre mir nicht genug. Sondern wenn ihr kommt, dass der Herr zu euch redet, dass ihr Hilfe erfahrt, dass ihr herausgefordert werdet. Und dass ihr wirklich wisst, Gott hat zu mir gesprochen. Grüße euch alle ganz herzlich, alle Gäste, auch alle, die von weiter gekommen sind. Grüße meinen Pastor und Kollegen Hermann Rempel aus der Gemeinde in Flensburg. Mit Mitarbeitern und Familie ist er gekommen. Herzlich willkommen, lieber Hermann. Und ich bitte darum, bete darum und habe dafür gebetet, dass Gott unsere Herzen öffnet. Dass wir, wenn wir Gottes Wort hören, wirklich darin bleiben und das annehmen. Ich möchte heute über eine Begebenheit sprechen und diese Begebenheit heißt der große Fischzug. Und so nenne ich auch die Predigt, der große Fischzug. Keine Angst, es ist keine Anweisung zum Angeln oder zum Fischen, denn ihr wisst sicher, dass wenn die Bibel manchmal, das haben wir ja auch in den prophetischen Eindrücken gehört, menschliche Dinge sogar aus der Natur etwas nimmt, und das geistlich deutet. Das hat eine andere Bedeutung. Lukas 5, Verse 1 bis 11. Wer eine Bibel hat, kann gerne mitlesen. Wäre sehr empfehlenswert. Lukas 5, 1 bis 11. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte. Die Menge. Die Bibel redet oft von der Volksmenge, die um Jesus war. Das waren nicht nur ein paar Leute, manchmal auch, aber oft waren es eine große Menge. Jesus wurde immer herausgefordert oder sehr oft herausgefordert von vielen Menschen. Also die drängte sich zu ihm, um das Wort Gottes zu hören, heißt es hier. Und er stand am See Genezareth. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Es war also auch eine gefährliche Situation irgendwie, ne? Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Halleluja. Der große Fischzug. Und dieser große Fischzug, das merken wir ja an der Reaktion von Simon Petrus, war ein Wunder. Das war nicht normal, dass einer plötzlich am helllichten Tag, ich komme gleich noch drauf, eine so große Menge Fische gefangen hat. Und ein Wunder, Johannes nennt die Wunder oft Zeichen, ein Wunder ist ein Zeichen, dass die Botschaft des Evangeliums zuverlässig ist. Stimmt's? Reden können wir viel, aber Gott will wirken, Gott will Wunder tun. Ein Wunder ist ein Zeichen, dass Jesus der Messias ist. Ich habe letzte Woche über den Pharisäer Nikodemus gepredigt. Und Nikodemus hatte die Wunder gesehen, die Jesus wirkte. Und er sagte, niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Also Gott ist da. Dieses Wunder hat noch eine etwas besondere Bedeutung, denn es spricht auch von wunderbarer Versorgung. Wir müssen ja sehen, dass Petrus, Jakobus und Johannes das Geschäft ihrer Väter verlassen haben, muss man sich mal vorstellen. Die waren da am Fischen. Jesus kommt, diese gewaltige Sache passiert und es heißt am Ende, die verließen alles und folgten ihm nach. Die sagten so, Daddy, auf Wiedersehen. Und der Papa, der hatte das ganze Geschäft entsprechend aufgebaut, kann ich mir vorstellen. Der hatte bestimmt nicht viele Angestellte, außer seinen Söhnen oder die Väter. Die waren ja irgendwie Kompagnons. Und auf einmal gingen die Jungs weg. Boah, was jetzt? Also wunderbare Versorgung. Aber damit sagt Jesus auch, jeder, der sich auf mich verlässt, jeder, der mir nachfolgt, den versorge ich. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Eine riesige Menge von Fische. Damit sagt Jesus auch zu den Zurückgebliebenen, kein Problem, ich werde euch versorgen. Darüber könnte man jetzt lange predigen. Aber ich möchte das nur am Rande erwähnen. Ich möchte den Fokus auf eine andere Wirklichkeit legen, die man nicht sofort erkennt, die aber in diesen Zeilen, in jedem Vers sichtbar wird, wenn man darüber nachdenkt. In dieser wunderbaren Geschichte geht es darüber hinaus um viel mehr. Und irgendwie hat Simon Petrus das erkannt, denn er spricht hier, es heißt hier in Vers 9, ein Schrecken überkam ihn. Also der hat bestimmt schon vorher mal große Fischzüge gemacht. Er kannte das. Aber auf einmal, da merkte er, hier ist etwas anderes am Wirken. Hier passiert etwas, das hat eine prophetische Dimension. Ob er sich jetzt so ausgedrückt hat, so in seinen Gedanken. Aber er merkte, hier ist mehr. Und Jesus bestätigt das ja. Jesus geht ja von diesem Geschehnis aus und sagt, ja, okay, Simon, von nun an sollst du Menschen fangen. Also es geht um eine Berufung, es geht um einen Dienst, der weit über den hinausging, was hier offensichtlich geschehen ist. Und darüber möchte ich sprechen. Ich möchte diese ganze Geschichte, diese ganze Begebenheit einmal allegorisch prophetisch deuten, denn ich denke, da hat der Herr uns und der Heilige Geist uns heute viel zu sagen. Und ich nenne diese Geschichte, der Untertitel heißt vom Ist-Zustand in die Zeit der Wiederherstellung. Das meine ich für unsere Zeit. Vom Ist-Zustand in die Zeit der Wiederherstellung. Gott möchte heute Morgen zu uns sprechen und er möchte über deine Zukunft sprechen. Er möchte über unsere Zukunft als Gemeinde sprechen. Er möchte über unsere Zukunft als Gemeinde in dieser Stadt sprechen, über unseren Auftrag, den wir haben, auch in unserem Land. Und Punkt Nummer 1 heißt die Vorbereitungszeit. Ja, auf einen großen Fischzug muss man sich vorbereiten. Und das machten die Jünger hier auch. Es steht hier in Vers 2, Jesus sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Und in der Parallelstelle in Markus, da heißt es, sie flickten die Netze, haben beides gemacht. Muss ja mal gemacht werden, da reißt mal irgendwas, das muss immer wieder festgemacht werden, das muss immer wieder sauber gemacht werden. Und das ist sehr wichtig, dass wir das tun, die Netze flicken. Und die Netze, das ist ein Symbol für Strukturen, die wir brauchen. Wir brauchen in der Gemeinde auch Strukturen, stimmt's? Wir sind gerade dabei in der Gemeinde und wir beten dafür und wir arbeiten daran, in der Gemeindeleitung, auch bei den größeren Leiterntreffen immer wieder, um die richtige Struktur. Denn wir brauchen ja eine Struktur. Es ist ja bei einem Fischer in der Regel nicht so. Es mag Ausnahmen geben. Ich kenne mich nicht so gut aus wie Ralf. Aber Ralf sitzt doch meist nur mit einer Angel. Aber die Fischer, die werfen ja Netze aus. Es ist nicht so, dass man mit dem Boot dann übers See fährt und die Fische, die springen einfach alle da rein. Das wäre toll. Vielleicht aber auch nicht. Nein, wir müssen Netze auswerfen. Das ist die Regel. Und das ist ein prophetisches Bild. Damit will Jesus uns etwas sagen. Und Jesus sagt auch zu Petrus, du wirst Menschen fangen. Du musst deine Netze auswerfen. Du brauchst die richtigen Strukturen, damit die Menschen ins Boot kommen. Und das Boot oder das Schiff steht hier für die Ortsgemeinde. Da komme ich auch gleich noch drauf. Und wenn wir uns mit Strukturen beschäftigen, und ich habe mich in letzter Zeit viel oder etwas mehr als gewöhnlich damit beschäftigt, dann entdecke ich, es erscheinen immer neue Bücher. Und die teilen uns mit, wie man es macht, theoretisch. So muss man es machen. Ich habe schon Bücher gelesen über irgendwelche Strukturen, die haben dann, ich kürze es jetzt mal abgeschrieben, wenn du es so machst, dann kommt Erweckung. Ein anderes Buch sagt, nein, du musst es so machen, dann ist deine Gemeinde voll. Es kann dann auch ein bisschen zur Verwirrung dienen. Dann sag ich, wie mache ich es denn jetzt? Aber Gott möchte uns heute Morgen etwas anderes sagen. Und er sagt uns, ihr sollt über die Strukturen nicht den eigentlichen Dienst vergessen. Nämlich das ist das Wichtige. Der Fischer ist nicht dafür da, er muss es auch machen, es ist wichtig, aber er ist nicht dafür da, nur die Netze zu flicken und zu waschen. Stimmt's? Sondern aufs Meer hinausfahren, auf den See hinausfahren und die Netze auszuwerfen. Das ist die eigentliche Aufgabe. Und deshalb, der Heilige Geist spricht, lasst uns wieder einsteigen ins Schiff. Lasst uns einsteigen ins Schiff. Nicht nur waschen, 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 flicken, flicken, flicken. Okay, die Zeit wird immer mal wieder kommen, da müssen wir es tun. Aber immer müssen wir wissen, das ist nicht unsere eigentliche Aufgabe. Sondern das Auswerfen der Netze, das ist unsere Aufgabe. Und der Herr sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, dass du wieder einsteigen sollst ins Schiff. Denn eine große Aufgabe wartet auf dich. Wir haben das auch schon teilweise in den prophetischen Worten gehört. Die Vorbereitungszeit ist fast vorbei. Fast. Steig ins Schiff ein und folge mir. Das ist eine Herausforderung, ein Wort des Herrn für jeden Einzelnen. Und jetzt kommt Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei heißt die Verkündigung des Wortes Gottes. Wir sehen hier vor dem großen Fischzug, kommt die Verkündigung. Es heißt hier in Vers 1, und das somit fängt diese ganze Begebenheit an, dass die Menge sich zu ihm drängt, ich habe schon gelesen, um das Wort Gottes zu hören. Das Wort Gottes zu hören, die Verkündigung des Wortes Gottes. Und in Vers 3 heißt es, er stieg dann in eins der Schiffe, die fuhren ein bisschen vom Ufer weg und er setzte sich und er lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Er lehrte die ganze Menge. Und wir sehen das so, so, so oft. Ich wollte es mal zählen, ich habe es noch nicht gemacht. Vielleicht nehme ich mal die Konkordanz zur Hilfe, dann brauche ich aber eine, die wirklich ganz genau ist, um mal zu lesen, wie oft das Wort lehren, lehrte in den Evangelien vorkommt. Er lehrte die Volksmenge. Ja, die Zeit des Erweckungspredigers ist gekommen. Ich habe mich beschäftigt in den letzten Jahren mit vielen Erweckungsbewegungen, die es so gegeben hat. Gibt es viele Unterschiede. Aber eins ist gleich. Eins ist gleich. Jede Erweckung hat ihre besonderen Verkündiger. Hat ihre besonderen Menschen, denen Gott etwas aufs Herz gelegt hat, deren Herz brannte, die vielleicht die Erleuchtung einer besonderen Wahrheit hatten, eine besondere Offenbarung und haben das Wort verkündigt. Jede Erweckung wird mit irgendwelchen Predigern in Verbindung gebracht. Es gibt keine Ausnahme. Ich kenne keine, vielleicht kennt ihr eine, dürft ihr mir gerne sagen, ich möchte dazu lernen. Aber ich habe es nicht gefunden. Es waren Männer und Frauen da, denen Gott eine Botschaft aufs Herz gelegt hat und sie haben diese Botschaft verkündigt. Amen. Sie haben das Wort Gottes verkündigt. Jede Erneuerung braucht ihre Zeugen. Und Gottes Wort sagt, du sollst solch ein Zeuge sein, denn ich will Erneuerung bringen und ich möchte Wiederherstellung bringen und ich möchte dich speisen durch Gottes Wort und du sollst Gottes Wort in dein Herz hineinlassen und du sollst Gottes Wort weitergeben. Ich weiß, es ist nicht jeder berufen, auf der Apfelsinenkiste auf dem Marktplatz zu predigen. Das müsst ihr auch nicht. Das dürft ihr anderen überlassen. Vielleicht gibt es einige, die das tun sollen. Ich bin durch solch einen Mann zum Glauben gekommen, übrigens. Der einfach so gepredigt hat. Also nicht auf der Straße, habe ich mich nicht bekehrt, aber einer, den hat Gott entsprechend gebraucht. Deshalb bin ich sehr offen dafür. Man muss es natürlich nur richtig machen. Amen. Okay. Du persönlich, sagt der Heilige Geist heute Morgen, du auch persönlich musst dich vorbereiten durch Gottes Wort. Du musst dich vorbereiten durch Gottes Wort. Gott kann nicht wirken. Und das gilt ausnahmslos, wenn sich die Menschen nicht in Übereinstimmung mit seinem Wort befinden. Deshalb legt Jesus so großes Gewicht drauf. Er lehrte das Wort Gottes, er lehrte die ganze Volksmenge. Andermal lehrt er nur seine Jünger. Er nahm sie beiseite, heißt es, und er spricht zu ihnen. Und die Jünger fragen. Und manchmal war es sehr herausfordernd. Einmal gingen viele von ihm weg. Sagen, das kann doch nicht angehen. Diese Rede ist hart. Das gibt's auch. Das Wort Gottes bewirkt, und nur Gottes Wort allein kann das bewirken, in Verbindung mit dem Heiligen Geist, denn Wort und Geist gehören zusammen. Gottes Wort bewirkt, dass unsere Herzen sich verändern. Und somit hat das Wort Gottes in unserem Leben als Christen die höchste Priorität. Amen. Immer wieder müssen wir die Frage stellen, und das ist eine legitime, notwendige Frage, die jeder sich stellen muss: Was sagt denn eigentlich Gottes Wort zu diesen und jenen Dingen? Das ist immer der Maßstab, nicht der Status quo, nicht wie die anderen es machen, sondern was sagt Gottes Wort? Damit will ich kein elitäres Denken züchten, aber trotzdem müssen wir uns messen. Wir brauchen ja einen Maßstab, wir brauchen ja diesen Wert, und dieser Wert ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes gibt uns Kraft für unser Leben. Das Wort Gottes ermutigt uns. Gott spricht zu Josua. Ich habe dieses Beispiel schon öfter genannt. Josua war im Begriff, hineinzuziehen ins verheißene Land. Er stand vor dieser großen Aufgabe, an der sein Vorgänger Mose gescheitert war. 40 Jahre vorher konnte das Volk nicht hineinführen. Sie gingen nicht hinein. Und Gott spricht zu Josua, und Josua war entmutigt. Woher weiß ich, dass er entmutigt war? Weil Gott ihn nur immer wieder ermutigt. Und Gott spricht ihm Mut zu. Und Gott sagt, sei stark. Und Gott sagt, ich bin mit dir. Jeden Ort, auf den deine Fußsohle tretet, euch habe ich ihn gegeben. Ich bin mit dir. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Also er war entmutigt. Und dann sagt Gott, dass endlich das Entscheidende, er sagt, dieses Wort meiner Weisung soll nicht von deinem Mund weichen. Tag und Nacht sollst du darüber nachdenken. Wörtlich sollst es vor dich hinmurmeln. Hast du das schon mal gemacht? Nachts, wenn du nicht schlafen kannst, wenn dich tausend Gedanken quälen, dann sagt Gott, dann sollst du Gottes Wort vor dich hin sprechen. Und dann sagt er, dann wirst du gelingen haben. Also wenn du das tust, dann wirst du gelingen haben. Dann wirst du erfolgreich sein. Und Jesus sagt, auch wieder andermal zu der großen Volksmenge: Glückselig sind die, die das Wort Gottes hören und es bewahren. Amen. Also das Wort ist so wichtig. Lass es uns hören, lass es uns bewahren, in unser Herz hineinnehmen und damit leben und damit leben. Punkt Nummer 3 heißt: Jesus will in dein Schiff eintreten. Denn alles, was hier geschieht, alles, was Jesus tut, alles, was Gottes Wort uns sagt, ist von enormer Wichtigkeit. Er will in dein Schiff eintreten. Er will hineinkommen. Und er fragt uns heute, das Schiff symbolisiert ja die Ortsgemeinde, wer ist bereit, mich aufzunehmen? Also, damit meine ich jetzt nicht die Bekehrung am Anfang unseres Glaubenslebens. Darüber hatte ich letzte Woche gesprochen. Sondern wer ist bereit zu sagen, ja, ich will, wir als Gemeinde, wir wollen Träger für dein Wort sein, Träger für die Erneuerung, für die Wiederherstellung, ja, für die Erweckung. Können wir das denken? Amen, Halleluja. Das bedeutet auch, ich will das mal runterbrechen, die Gemeinde ist ja meist so eine etwas anonymere Gruppe. Die Gemeinde, das ist nicht so konkret, finde ich, stimmt's? Ist nicht so ganz konkret, ist schon konkret, aber nicht konkret genug. Deswegen will ich es auch auf unsere Ortsgemeinde erstmal nennen. Ich komme gehe gleich noch weiter. Aber ich will auch das hinunterbrechen auf die einzelnen Hausgruppen. Welche Hausgruppe ist bereit, mich, Jesus, ins Boot zu nehmen? Welche Kleingruppe? Jeder Einzelne, denn die Gemeinde besteht ja aus einzelnen Menschen. Das ist ja jeder Einzelne. Ihr alle, wir alle, jeder Einzelne von uns, jedes Individuum, ich sage es jetzt mal so, ist ja das Ganze. Ist das Ganze. Wer ist bereit, sich mir hinzugeben? Hingabe. Hingabe bedeutet auch, Bequemlichkeit aufzugeben. Manchmal müssen wir Bequemlichkeit aufgeben. Manchmal muss man sagen so, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, merken wir alle manchmal. Wir dürfen uns ihm ganz zur Verfügung stellen, aber wir werden dann immer wieder erleben, immer und immer wieder, dass er uns versorgen wird, dass er uns Kraft geben wird, dass er uns die Ressourcen zur Verfügung stellen wird, dass er uns alles gibt, was wir brauchen. Und dann kommt der vierte Punkt. Dann spricht Jesus zu seinen Jüngern. Vers 4. Als er aber zu reden aufgehört hatte, also zu der Volksmenge zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon. Simon war der Leiter. Simon war derjenige, zu dem er sprach, und er teilt sich den Leitern mit und er sagt, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Fahre hinaus auf die Tiefe. Das ist der Auftrag, den Gott Simon Petrus und damit auch den anderen seinen Kompagnons gegeben hat. Fahr hinaus auf die Tiefe. Und das ist ja prophetisch. Und das bedeutet, und wir haben das ja schon gesungen, für mich tiefer, tiefer als bisher. Haben wir ja gesungen. Wir meinen das ja auch prophetisch. Ich brauche mehr von dir, mehr von dir. Ich sehne mich nach mehr. Das ist ja der Ausdruck unseres Herzens. Jesus sagt, ja, fahr hinaus auf die Tiefe. Fahr raus. Und Gott möchte uns führen, Gott möchte uns leiten in Erfahrungen, die wir uns nicht vorstellen können oder bisher nicht vorstellen konnten. Und Petrus war resigniert. Der hat ja die ganze Nacht gefangen, der war auch müde irgendwie. Ich kann mir vorstellen, die ganze Nacht da mal lochen als Fischer, das war bestimmt nicht so einfach. Dann bist du kaputt und dann kommt noch Jesus und der will auch noch was von dir. Und der sagt so, jetzt fahr raus. Und Petrus sagt, ich fahr doch die ganze Nacht draußen, Herr. Ich habe nichts gefangen, hat überhaupt nichts gebracht. Fahr hinaus, das habe ich ja getan. Bringt ja nichts. Also er war resigniert. Aber er sagt noch etwas. Und das ist das Entscheidende. Auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin will ich es machen. Das ist zwar eigentlich Quatsch. Eigentlich bringt es nichts. Ich habe ja die Erfahrung. Also Jesus redete ja nicht zu irgendjemand, der keine Ahnung hatte. Er redet hier zu einem Fachmann, zu einem Experten. Und er sagt, auf dein Wort hin. Ich fahre raus. Und Jesus will uns von der Oberflächlichkeit wegführen in tiefe Erfahrungen mit dem Herrn. Was war denn das Eigenartige jetzt an dieser Geschichte? Normalerweise war es so, damals bei den Fischern, tauchten die Fische, die man nachts dicht unter der Oberfläche fangen konnte, bei Tageslicht in die Tiefe. Aber in dieser Tiefe konnte man sie mit Netzen nicht erreichen. Das waren ja keine riesigen Fischtrawler, so die es heute gibt. Das waren ja kleine Boote. Die hatten kleine Netze. Die gingen 1-2 Meter tief, 3 Meter. Aber die Fische, die waren 30, 40 Meter tief im See Genezareth. Der ist tief so teilweise am Tage. Nachts waren sie dicht unter der Oberfläche, da konnte man sie leicht fangen. Jetzt sind sie weggetaucht. Und jetzt sagt Petrus, das bringt nichts, Jesus. Er hat vielleicht nicht gesagt, du hast keine Ahnung, aber vielleicht hat er es gedacht, eigentlich hast du ja keine Ahnung. Aber trotzdem auf dein Wort hin und es kann sein, dass Gott zu uns redet und Gott uns Aufträge gibt, die menschlich gesehen total ja, Quatsch sind. Wo man sagt, alle anderen machen es anders. Ich habe im Buch XY gelesen, so soll man es nicht machen. Aber wisst ihr, Erweckungen sind oft ganz unvorschriftsmäßig gekommen. Und die Prediger und die Gemeinden und die Situation, die haben nicht nach Vorschrift gehandelt, nach Buch XY. Sehr oft. Und trotzdem kam Erweckung. Gott braucht für Erweckung Herzen voller Hingabe. Klar kann man Bücher lesen, klar kann man das machen. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Aber das ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist Gottes Wort. Das Eigentliche ist, dass Gott zu uns redet. Der Herr will uns in tiefe Glaubenserfahrung führen. Und dazu braucht es Glauben. Für Glaubenserfahrung braucht es Glauben. Und ich habe gelesen, mir fiel sofort etwas ein und Gott gab mir ein Wort und Gott sprach zu mir. Und Gott sagt, dafür müsst ihr Menschen sein mit einem anderen Geist. Denn ich habe gelesen im 4. Buch Mose, Kapitel 14, wie Gott sprach, wie Gott das Volk aussandte, wie Gott 12 Kundschafter oder Mose auf Geheiß Gottes, Gott hat es gewollt, 12 Kundschafter, 12 Leiter aussandte, die das Land, in das sie einziehen sollten, auskundschaften sollten. Und wir wissen, was passiert, die Bibel ein wenig kennen. Von den 12 kamen 10 zurück, also alle 12 kamen zurück, aber 10 sagten, das Land ist super, das stimmt, aber es wird nichts. Das Aber war so groß, es gab so viele Abers, riesige Menschen, befestigte Städte, es geht nicht. Und 2 sagten, ja doch, es geht, Gott hat gesprochen, wie ein bisschen Brot werden sie für uns sein. Verhältnis war 5:1. Ich will nicht sagen, dass es immer so ist und so sein muss, aber es war so, manchmal ist es so. 5:1, also 10:2, 5:1. Und Gott sagt, Kaleb hatte einen anderen Geist. Also Josua und Kaleb, er sprach Kaleb besonders. Kaleb hatte einen anderen Geist. Das ist ein anderer Geist, ein Geist des Glaubens. Und ich habe gesagt, ich möchte solch ein Mensch sein mit solch einem Geist. Anders als die Welt, aber jetzt kommt's, damit will ich niemand beleidigen. Auch anders als viele Christen. Denn es waren ja Gläubige. Es gehörten ja zum Volk Gottes. Vor acht Jahren, Ende 2006, war ein Prophet hier in unserer Mitte, Dr. Eldon Wilson. Und er hat zu mir gesprochen und damit auch zu euch. Und er hat gesagt, du wirst keine normale Gemeinde haben. Keine normale Gemeinde. Halleluja. Also ihr seid nicht normal, wenn ihr hier zur Gemeinde gehört. Wollt ihr normal sein? So 0815, entschuldige, ich will damit niemand schlecht machen, so Mittelmaß. Ich möchte keine normale Gemeinde haben. Halleluja. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Der nächste Punkt heißt der große Fang. Jetzt geht's ja los. Das ist ja das Eigentliche, worauf es ankommt. Vers 5 und 6. Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, also auf Gottes Wort, auf das Wort Jesu hin gehandelt, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Also es ist auch gefährlich. Stell mal vor, das Netz hätte jetzt wer gerissen, hätte nichts gebracht. Jesus tut ein Wunder, bringt nichts. Ist auch komisch. Komme ich leider drauf. Aber schauen wir uns erstmal den Fang an. Schauen wir uns erstmal das Wirken Gottes an. Ein großer Fang als Bild für die große Erweckung. Und jetzt sage ich etwas, die bereits begonnen hat. Jetzt schaust du auf unser Land, na, ich meine nicht in Deutschland. Das merke ich auch, dass wir hier noch keine Erweckung haben. Ja, aber sie hat begonnen. Dies, was wir hier lesen, hat begonnen. In vielen Ländern dieser Welt können wir Erweckung sehen. Sogar in einigen islamischen Ländern. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese schlimmen, schrecklichen Ereignisse, die wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, die im Moment in einigen Ländern geschehen, sogar der Same sind für ein Wirken Gottes. Das sieht im Moment alles anders aus. Christen verlassen diese Gegenden. Wir müssen beten für diese Leute, für unsere Geschwister. Und Gott gebraucht oft in diesen Gegenden alte, etablierte Kirchen, um sein Wirken zu transportieren. Das ist auch interessant. Müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Wir hätten es vielleicht anders gemacht. Wir sagen, oh, es war auch nicht vorschriftsmäßig. Aber Gott macht das so. Sein Wort wird verkündigt. Menschen kommen zum Glauben. Er richtet sein Reich auf, auch in diesen Ländern. Lasst uns beten, dass es auch in unserem Land geschieht. Es scheint fast, wenn ich auf unser Land schaue, ja, diese Gedanken habe ich auch manchmal. Es scheint fast, wenn wir auf unser Land schauen, fast unmöglich zu sein, da unser Land sich so weit von dem Maßstab des Wortes Gottes entfernt hat. Aber trotzdem glaube ich es. Gerade dann und gerade deshalb ist dieses Land reif für die Erweckung. Wollen wir im Gebet dafür einstehen? Amen. Lass uns das tun. So, jetzt sehen wir ja, das Netz beginnt zu reißen. Das, was Gott tut, das wird so gewaltig sein, dass die stärkste Struktur, die beste Struktur, die geflicktesten Netze, möchte ich einmal sagen, es nicht aushalten werden. Und jetzt komme ich zu Punkt Nummer 6. Zwei habe ich noch. Und dieser Punkt Nummer 6 heißt Hilfe von den Gefährten. Es hat alles eine Bedeutung, was hier steht. Es ist nichts bedeutungslos. Der Heilige Geist möchte uns mitteilen, was er tun will. Das ist prophetisch auch für unser Land. Und hier heißt es in Vers 7, also die Netze begannen zu reißen, da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Also Netz nicht gerissen, sie haben das eingeholt, aber jetzt begannen die Fische, die Schiffe begannen zu sinken. Das Netz beginnt zu reißen. Gott wird so stark wirken. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Struktur an ihre Grenzen kommt. Kommt an ihre Grenzen. Es wird nicht reichen. Das heißt nicht, ich sage es nochmal, dass wir uns nicht um Strukturen kümmern sollen. Das ist wichtig. Das ist unsere Aufgabe. Da müssen wir fleißig sein. Das wollen wir tun. Das ist aber nicht das Endgültige. Das wird nicht alleine das Wirken Gottes bringen. Es wird uns nur ein wenig vorbereiten und ist notwendig. Eine Gemeinde, eine Gemeindebewegung Mit ihrer ganzen guten Struktur, mit ihren Ressourcen, mit all ihrer Hingabe kann allein das zukünftige Wirken Gottes nicht fassen. Das ist mir so klar geworden. Eine Gemeindebewegung, egal wie sie heißt, wird überfordert sein mit dem starken Wirken Gottes, das kommen wird. Und es heißt hier, sie winkten den Gefährten. Wer sind denn die Gefährten? Das sind andere. Und ich möchte das jetzt mal so deuten, prophetisch deuten. Das sind andere befreundete Gemeinden, die uns helfen werden, denen wir helfen werden, die Erweckung zu erleben. Und das Starke ist, und das sehe ich, und deshalb habe ich ganz, ganz, ganz große Hoffnung und Glauben. Gott wirkt heute, hier in Neumünster, in unserer Gemeinde und darüber hinaus, starke Netzwerke und starke Beziehungen, die tragfähig sein werden, die tragfähig sind. Das finde ich so stark, egal zu welchen Bewegungen. Das kann man sagen. Vielleicht denken einige so, vielleicht reden auch einige so, vielleicht sind wir in Versuchung, so zu reden. Was, mit denen sollen wir zusammenwirken? Mit denen sollen wir zusammenarbeiten? Die sind doch ganz anders drauf als wir. In Klammern, Gott sei Dank, sind wir nicht alle gleich. Hier sind auch einige anders drauf als die anderen. Gott sei Dank. Die glauben doch gar nicht so wie wir. Glauben die überhaupt das Richtige? Das sind so Fragen. Oder noch eine Frage oder Aussage. Die nehmen uns doch die Fische weg. Ja, Gott sei Dank. Denn wir werden es nicht handeln können. Das ist ein dummes Reden. Davor brauchen wir überhaupt keine Angst zu haben. Überhaupt null. Stell dir mal vor, wir machen Open-Air-Gottesdienst. Wir werden ja zwei haben, Ende Mai und Ende Juni. Und andere Gemeinden laden wir ein. Und es bekehren sich Menschen und da gehen dann mehr hin. Wir haben die ganze Arbeit, wir haben das Geld ausgegeben, wir haben die Idee, wir haben die Vision und die kommen nicht zu uns. Ja, Halleluja. Also nicht, dass sie nicht zu uns kommen, aber dass sie in eine Gemeinde gehen. Lass uns diese Angst völlig, völlig abschütteln. Wenn Gott wirkt, ist es völlig egal. Gott wird Menschen in unsere Mitte bringen. Es ist völlig egal, das ist sein Ding, das ist seine Sache. Da habe ich überhaupt keine Angst davor. Die werden uns die Fische eben nicht wegnehmen, die werden uns helfen. Und der Herr sagt, jetzt um in diesem Terminus zu sprechen, ihr sollt ihnen winken. Gott sagt, nur gemeinsam mit anderen Gemeinden eurer Stadt werdet ihr das große Wirken Gottes einfahren oder gar nicht. Es gibt keine Alternative dazu. Sonst werden eure Netze zerreißen und am Ende habt ihr gar nichts. Also nicht abkapseln, nicht sagen, wir sind die Guten. Ich hoffe, dass wir gut sind. Ich glaube das auch, aber die anderen auch. Gott hat uns etwas gegeben, ja, das sollen wir einbringen. Nicht verleugnen, davon rede ich überhaupt nicht. Wir sollen das einbringen, wir sollen das Leben, was Gott uns aufs Herz gegeben hat, das sollen wir einbringen in das Reich Gottes. Aber nicht in einer Haltung von Arroganz und falschem Stolz. Überhaupt nicht, kein bisschen. Es wird so groß und es wird so stark sein, was der Herr wirken wird, dass selbst für alle Gemeinden zusammen es kaum zu schaffen werden wird. Amen. Das sagt dieses Wort und ich glaube, das ist prophetisch. Beide zusammen begannen zu sinken. Wir brauchen einander, aber vor allen Dingen brauchen wir den Herrn. Wir müssen immer wieder zum Herrn rufen, Herr, hilf uns, wir schaffen es nicht. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Und der heißt, neue Ehrfurcht und neue Hingabe. Vers 8 bis 11, also bis zum Ende. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder, also er fiel nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Das haben wir schon, habe ich schon anfangs erwähnt. Der Herr selber wird durch sein neues, starkes Wirken, was er unter uns geschehen lassen will, und wenn wir diese Haltung haben, das ist nicht schwer, wir müssen nichts tun, wir müssen nichts machen, groß machen, wir müssen die richtige Haltung haben, natürlich auch fleißig sein, natürlich auch arbeiten an diesen Punkten, auch die Netze auswerfen, wird der Herr diese Ehrfurcht und Hingabe in uns schaffen. Der Herr wird sich, so heißt es im Epheser 5, Vers 26 und 27, er wird sich selbst eine Gemeinde zubereiten, ohne Flecken und Runzeln. Und ich lese zum Schluss Epheser 5, 26 und 27. Er hat sein Leben für sie hingegeben, für sie, für die Gemeinde, für seine Braut, wie es heißt, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Und jetzt kommt es. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen. In Klammern, wie es jeder Bräutigam möchte. Amen. Die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Er möchte sie machen. Das schaffen wir nicht, aber wir dürfen ihn machen lassen. Lass uns das glauben, lass uns damit rechnen, lass uns dafür beten, wirklich beten und davon reden. Das soll unser Fokus sein. Lass uns nicht nur den Status quo kommentieren. Ich weiß, dass er nicht gut ist, trotzdem er besser wird, sondern das Vision auf dem Herzen haben, was Gott tun will. Amen. Und dafür möchte ich beten.